Herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Folge. Heute gibt es ein Update zu unserem Spendenprojekt mit Buy Food with Plastic mit dem Khalil, wo wir in Ghana einen Lastwagen kaufen wollen, zum Plastik recyceln, ein bisschen aufräumen. Und zwar reden wir heute über Verschiedenes. Erstens möchten wir viele Einwände, die gekommen sind, Einwände, Fragen, irgendwie Leute, die halt mehr Infos haben wollen, wenn wir beantworten. Dass wir einfach zeigen, hey, wir wollen mit euch reden, wir haben nichts zu verbergen, der Khalil hat nichts zu verbergen. Und die Fragen, die kommen, wollen wir wirklich beantworten und einfach sagen, was ist so, warum ist es so. Und dann sind es jetzt 3 Wochen gut, seit das gestartet ist, möchte auch ich meine persönlichen Learnings aus dieser Zeit mit euch teilen. Und wir schauen natürlich an, wie geht es weiter, wie sieht es aus, was ist der Stand. Ich kann sagen, aktuell haben etwas über 50 Leute gespendet und wir sind bei über 4'500 Franken beim Stand von der Aufnahme von dieser Folge. Und ich freue mich jetzt mega auf das Gespräch und euch zu erklären, was es ist. Und bitte bleibt dran, hört es euch an und wir freuen uns über jeden Franken, der gespendet wird. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom «Mach dein Ding» Podcast. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Fasun. Fasun ist dein Portal, wenn es um Firmengründungen geht. Fasun ist überzeugt, dass jeder und jede seine Idee verwirklichen kann. Sie bieten dir kostenlose Beratungen und stehen dir als Partner zur Seite. Ihr Team hat schon tausende Gründerinnen und Gründer in die Selbstständigkeit begleitet und kennt den besten und schnellsten Weg zum eigenen Unternehmen. Möchtest auch du deine Idee erleben, dann gang auf www.fasoon.ch. Hoi Khalil, schön bist du, wie geht's?
Hallo liebe Nico. Mir geht's gut. Ich bin dankbar, darf ich da heute mit dir im Podcast sein, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen.
Ja, du gibst da Gas seit Jahren und ich freue mich mega, dass ich mit dem Projekt ein bisschen unterstützen darf und meinen Teil dazu beitragen. Ich habe gesagt, es sind so ein paar Fragen gekommen, Einwände. Ich weiß nicht, ob Einwände der falsche Ausdruck ist oder der richtige. Ich sage jetzt eher Leute, die halt irgendwie noch gesagt haben, ja, aber warum ist das so oder ich finde das nicht gut an dem. Und wir wollen einfach über das reden. Und erklären und sagen, warum es wir so gemacht haben. Ich möchte jetzt gleich mit dem anfangen. Wir haben es ein bisschen strukturiert, aber so ganz grundsätzlich, es geht uns nicht darum, es gibt mega viele Probleme auf dieser Welt. Und wir können mit dem Podcast und auch ihr mit eurer Organisation bei Food with Plastic, man kann nicht die ganze Welt ändern und alles. Wir haben so viele Probleme auf dieser Welt, sondern wir wollen unseren Teil dazu beitragen. Ich komme dann sicher am Schluss noch mal dazu. Aber einfach, dass mal gesagt ist, ja ganz am Anfang, es gibt unzählige mega coole Organisationen wie euch. Ich habe euch ausgewählt, weil ich das Projekt mega cool finde, weil ich dich mega cool finde. Und ja, wir verreden jetzt einfach mal und kommen auf das nochmal zu sprechen, aber einfach so, hey ja, es wäre mega schön, wenn wir einfach mit dem einen Konzept oder Projekt jetzt alle Probleme auf der Welt könnten lösen und an den Wurzeln packen. Leider geht das nicht, ist das einfach nicht möglich. Hey, ich gehe auf die erste Frage ein. Ich glaube, wir machen so ein bisschen Ping-Pong. Ich stelle sie schnell so einigermaßen und du kannst nachher beantworten. Und das eine war, dass jemand gemeint hat, er findet es nicht nachhaltig, wenn man Menschen einfach Essen abgibt. Das kann man in einer absoluten Notsituation, wie eben Krieg, Naturkatastrophe oder so mal machen, aber nicht langfristig. Und er hat dann gesagt, wie schon der Konfuzius gesagt hat, gib einem Mann einen Fisch und du ernährst ihn für einen Tag. Lehre einen Mann zu fischen und du ernährst ihn für sein Leben. Und eigentlich bin ich der Meinung, hey, okay, ich verstehe den Einwand, aber genau das wollen wir ja machen, oder nicht?
Ja, genau. Also ich sehe das zu 100% genau gleich. Und im Jahr 2018 bin ich ursprünglich Banker gewesen für 7 Jahre. Habe mich nachher für ein Vollzeitstudium entschieden in International Management und habe ja 1 Jahr lang können nach Lateinamerika und bin dann 3 Monate privat in der Ferien in Nicaragua gewesen. Und dann ist eben genau, wie sie es da gesagt hat, Notsituation gewesen. Es ist ein Bürgerkrieg ausgebrochen und die Leute sind verhungert, weil die ganze Wirtschaft zusammengebrochen ist. Und anstatt eben einfach nur Essen geben, was wir eben nicht machen, müssen die Leute mindestens 20 Plastikflaschen bringen. Es ist genau das, was sie sagt. Also einfach nicht verschenken, sondern der Mensch sollte etwas für sein Essen tun. Und dann, wo das wieder ein bisschen abgeflacht hat mit dieser ganzen Katastrophe, haben wir dementsprechend auch wieder ein bisschen zurückgefahren mit den Mahlzeiten, mehr Fokus auf die Natur gelegt. Dann ist zum Beispiel Covid gekommen. Dann haben wir gerade wieder unser Konzept aufdrehen und haben mehr Grundnahrungsmittel vergeben, die aber auch mit Plastikflaschen gekauft werden müssen. Also wir spielen genau mit den Punkten, die sie sagt. Also wenn Katastrophen hoch sind, Hunger hoch ist, wird der Hunger mehr unterstützt und umgekehrt. Dann der Konfuzius. Wir leben den Konfuzius zu 100%. Jetzt bei uns spezifisch ist es keine Angelrute, die wir zur Verfügung stellen zum Fischen, sondern spezifisch ein Lastwagen, wo wir der Bevölkerung beibringen, nicht Fisch zu fangen, sondern Plastikflaschen. Und auch zum Beispiel unsere Plastik-Re- und Upcycling-Manufaktur, wo der Plastik zu neuen Produkten verarbeitet oder zum nächsten Rohstoff, ist auch genau gedacht, um die Ideologie vom Konfuzius zu leben. Also falls da wie noch etwas unklar ist vom Konzept und die Person Fragen hat oder nur mal gewundert ist, einfach ungeniert, unbedingt einfach melden via Homepage oder auch direkt einfach ein Telefon geben. Ich finde, Direktheit ist wichtig. Meine Telefonnummer ist 079 641 5596 und man kann mir direkt anrufen und zusammen das anschauen.
Merci vielmals, also unbedingt, auch aus meiner Perspektive, oder nochmal gesagt, ich meine, euer Konzept passt sich ja auch an. Und eben, ich sage jetzt, die Geschichte mit Mahlzeit rausgeben, einfach für Plastikflaschen, ist entstanden in dieser Notsituation. Unser ganz konkretes Projekt, das wir aber jetzt hier machen, wo ja die Leute, die jetzt auch da spenden, würden unterstützen, ist ja genau das, dass wir eben nicht einfach sagen, hey, wir verschenken den Leuten Essen, sondern es geht gar nicht um Essen in diesem Projekt, sondern es geht wirklich darum, hey, die Leute wohnen einfach teilweise auf Plastikbergen und Abfallbergen, weil es keine Abfallentsorgung gibt, weil es das nicht wie bei uns in der Schweiz, wo halt einfach du kannst deinen Güssel raus tun und es überall so Pet-Recycling-Stellen hat und du dein Pack kannst reinrühren. Das gibt es halt einfach nicht, sondern irgendwo musst du entsorgen, woher du es, du schmeißt es in die Umwelt. Und das wollen wir lösen, indem wir überhaupt die Infrastruktur eigentlich zur Verfügung stellen, oder? Dass ein Lastwagen kommt und das PET oder der Plastik zusammensammelt und sogar den Leuten für das Geld gibt. Oder? Anstatt dass wir jetzt Mahlzeiten würden geben, tun wir eigentlich den Leuten, also tun eher, aber mit dem Projekt den Leuten den Plastik abkaufen. So haben sie ein höheres Einkommen. Und man kann das aber nachher dann eben zum Teil selber recyceln, zum Teil fürs Recycling weiterverkaufen und erzielt dort drauf eine Marge. Also das heisst, es ist eben nicht einfach, wir geben jetzt etwas, sondern die Leute müssen etwas machen und es ist nachher ein Geschäftsmodell, wo das Projekt ermöglicht, langfristig durchzuziehen und eben genau nicht irgendwie, wir geben einfach etwas ab, sondern es sollte langfristig selbsttragend nachher funktionieren.
Exakt, 100%. Und indirekt hat es schon auch mit Mahlzeiten zu tun, weil durch das, dass die Menschen Geld für den Plastik überkommen, haben sie plötzlich mehr Kaufkraft, auch mehr Essen können zu kaufen, weil das eines der Hauptprobleme ist, auch dort an genug Nahrung heranzukommen. Wir haben uns auch ursprünglich mal überlegt, dass wir das Konzept bei Buy for Plastic einfach auf den Lastwagen bringen, dass Leute aus dem Lastwagen raus können Essen kaufen. Und wenn wir es aber angefangen haben zu planen, haben wir wie gemerkt, hey, das würde bedeuten, dass unser Lastwagenfahrer mehrere Stunden, wahrscheinlich jeden zweiten Tag oder dritten Tag müsste fahren, um all das Essen einkaufen. Dann hast du ungefähr 35 Grad jeden Tag, es ist sehr schwül. Dann schaffst du mit Abfall und Essen gleichzeitig, also die Hygienestandard aufrechtzuerhalten, ist extrem schwierig. Und wenn wir das würden machen, würden wir auch wieder lokale Märkte, also wo die Leute gehen ihre Risiko kaufen, schwächen. Das möchten wir nicht. Wir möchten die lokale Wirtschaft weiterhin ankurbeln und durch das, dass wir den Leuten Geld für ihre Plastikflaschen geben, weil es effektiv einen Wert hat. Durch das tun die lokalen Leute dann auch wieder lokal konsumieren und so kann man einen Schritt näher in Wohlstand kommen.
Mega cool. Hoffe, es ist beantwortet. Wir gehen gerade zum nächsten Punkt. Und zwar ist eigentlich da der Punkt, dass man sagt, hey, es sei doch nicht nachhaltig, sondern es sei nur eine Sisyphus-Arbeit, wenn wir Plastik aus der Umwelt einsammeln, wenn gleichzeitig ein Mehrfaches von dem in der Umwelt landet oder auch in dem Meer landet. Und das bringt ja auch nichts, wenn man mit Spezialschiff Plastik aus dem Meer zusammensammelt, solange ständig die tausendfache Menge ins Meer hineingeht. Und darum, es ist zwar nett gemeint, aber es bringt einfach nichts. Das ist eigentlich so ein bisschen der Vorwurf. Man sollte doch das Problem an der Wurzel lösen und nicht Symptome bekämpfen. Was ist deine Erfahrung, Meinung dazu, Khalil?
Jawohl, ich habe 4 Punkte für das vorbereitet. Und als allererstes, also es ist noch kein Punkt mehr, eine Beobachtung. Ich finde es sehr gut, dass die Person den Punkt aufbringt, weil viele in der Bevölkerung, allgemein in der Gesellschaft, ist das wie noch nicht so klar, dass das keinen Sinn macht. Einfach jetzt im Meer zum Beispiel Plastik zusammensammeln. Wo ich zum Beispiel 21 war, ist das für mich die Lösung gewesen. Hey, der Plastik ist in den Meeren, er liegt an den Stränden, wir holen ihn und säubern die Strände und die Meere von dem. Aber wie die Person genau richtig erklärt, wenn wir 10 Plastikflaschen aus dem Meer rausholen, dann fließen Tausende von Plastikflaschen wieder ins Meer. Also wir kommen dem gar nicht nah. Und das stimmt, da habe ich die genau gleiche Meinung. Aber jetzt kommen wir zu den Punkten. Also Punkt Nummer 1 ist, über 40% von den Plastikflaschen, die wir überkommen in Nicaragua, Ghana und Indien, kommen nicht von der Umwelt, sondern direkt von den Haushalten. Wir stellen sicher, dass weniger Plastik überhaupt in der Umwelt landet. Und das Ziel von uns ist, dass wir so nahe wie möglich an die 100% ankommen, dass eben erst gar kein Schiff in hoher See muss stechen, um den Plastik dort wieder einsammeln. Punkt 2. In unseren Augen ist es nicht annähernd vergleichbar, weil im Meer ist es bereits im Meer. Da bin ich, wie schon vorher gesagt, völlig bei dieser Person. Es macht keinen Sinn, den Plastik dort rauszuholen, weil es einfach tausendfach reinkommt. Man muss zuerst den Hahn abdrehen, also schauen, dass überhaupt gar kein Plastik mehr produziert wird, dass es überhaupt nicht im Meer landet. Und dann erst am Schluss, wenn man das erreicht hat, geht man den Ozean aufräumen. 100% bei dieser Person. Wir hingegen stellen aber sicher, dass weniger Plastik im Ozean landet. Der dritte Punkt ist, ich bin auch ein Fan vom Problem direkt an den Wurzeln zu packen. 100%. Aber was ist denn die Lösung? Da muss ich ehrlich sagen und finde es auch ein bisschen schade, dass man da wie das, ich sage jetzt mal, unseren Ansatz kritisiert, aber keinen Lösungsansatz bringt. Und uns ist natürlich auch bewusst, dass man das Problem bei den Wurzeln mit packen und dass das Problem die Produktion ist. Coca-Cola, Nestle, Pepsi, Unilever, you name it, werden aber demnächst nicht damit aufhören. Weil vorher habe ich gesagt, als ich 21 war, habe ich in Kalifornien dürfen leben für ein halbes Jahr und habe genau das gelernt, eben, dass es nicht Sinn macht, das Meer aufzuräumen, weil wir zuerst die Source mit abstellen. Und 2 Jahre später, als ich als Vollzeitstudent in Nicaragua war, mit meinem Surfbrett und mit meinen Badhosen, habe ich nicht Coca-Cola und Nestle und so anrufen und sagen, hey, hört auf mit dem. Sie werden nicht damit aufhören, so wie es danach aussieht. Auch wenn man den Trend anschaut, ich muss das mal googeln, globale Plastikproduktion, es geht einfach gerade auf.
Dritten, hast du noch einen letzten Punkt, oder?
Bin ich fast fertig. Genau, weil es ist ein mega komplexes Thema, das da aufgebracht wird. Das eine ist, den Hahn abzudrehen, klar, oder? Dass wir das nicht mehr produzieren. Aber damit wir das nicht mehr produzieren, oder, braucht es ja Alternativen. Aber die gibt es halt momentan noch nicht. Und darum setzen wir dort an, wo wir ansetzen. Und wir haben uns auch überlegt, okay, was bräuchten die Leute, dass sie weniger Plastikflaschen würden konsumieren, oder? Und das wären Brunnen, dass alle Zugang zu sauberem Wasser haben. Und in der Schweiz zum Beispiel ist das der Fall. Jede Person hat Zugang zu sauberem Wasser und könnte eigentlich die Flasche wieder auffüllen. Trotzdem werden aber in der Schweiz 1,6 Milliarden PET-Flaschen gemäss Swiss Recycling jedes Jahr konsumiert. Also das heisst 178 Flaschen pro Kopf, die da konsumiert werden. Die perfekte Lösung gibt es noch nicht, aber anstatt zu sagen, darum machen wir nichts und tatenlos zuschauen, wie Menschen in Armut und Plastik ersticken, setzen wir uns direkt ein und bringen unglaubliche Veränderung für Mutter Natur und Mensch. Und wenn ihr das auch wollt, dann spendet unbedingt in unser Lastwagenprojekt, weil genau das machen wir.
Unbedingt. Ich möchte meine Meinung noch schnell dazu sagen. Und ganz wichtig, ich bin weder ein Recycling-Experte noch sonst jemand. Es ist meine Meinung aufgrund von meiner, keine Ahnung, meiner Lebenserfahrung, unternehmerischer Erfahrung. Und ich bin ein bisschen der Meinung, es braucht wie alles. Also es ist gar nicht entweder oder, sondern es sollte sowohl als auch sein. Weil eben irgendwie braucht es die PET-Flaschen oder all der Plastik. Das wird auch nicht weggehen. Und eine Variante ist Recycling anstatt einfach neu produzieren. Damit man aber kann recyceln, muss man ja an die alten Sachen herkommen. Und ich denke auch, es bringt, klar, man muss wie beides probieren. Gleichzeitig auch mehr. Natürlich muss man stoppen, dass neue Plastik ins Meer fließt. Aber das andere ist ja auch ein Prozess. Gleichzeitig sollte man doch schon jetzt lernen, wie kann ich es dann möglichst effizient aufräumen und was kann ich vielleicht mit den Sachen, die ich aus dem Meer raushole, nachher wieder machen, wie kann ich das recyceln, um einen Kreislauf herbringen. Und darum bin ich der Meinung, es braucht wie immer alles. Und nicht einfach sagen, man räumt jetzt gar nicht auf und fällt auch gar nicht an, sondern wir lösen nur das Problem lösen und erst dann kümmern wir uns ums andere, sondern es soll doch irgendwie alles gleichzeitig passieren und probieren, das Problem auf allen Ebenen zu lösen. Und wir haben hier unser Problem, das wir lösen wollen. Natürlich auch in dieser Region in Ghana, wo es ist, wo man einfach sagt, hey, wir sorgen dafür, dass einerseits die Menschen gar nicht mehr ihr Zeug fortrühren. Das heisst, es kommt weniger in die Umwelt und ins Meer. Gleichzeitig können sie aufräumen, werden für das entschädigt. Also, und das, was wir ja zusammen sammeln, wird nachher recycelt. Also es führt ja auch zu wieder neuen Plastikflaschen und das heisst, es muss weniger irgendwie, ich sage jetzt, aus endlichen Ressourcen produziert werden, sondern man kann sie eigentlich wieder verwenden. Also ich habe das Gefühl, es braucht alles gleichzeitig und es ist einfach nicht das Entweder-Oder, sondern es sowohl als auch.
Ja, ich bin grundsätzlich bei dir. Ich muss aber der Person, die den Einwand gebracht hat, schon recht geben mit dem Meer aufräumen. Ich muss ehrlicherweise dort sagen, ich finde, mit all meinen Recherchen, die ich bis jetzt gemacht habe, finde ich, es sind die Ressourcen am falschen Ort investiert. All die Millionen, wenn nicht Milliarden Gelder, die da gebraucht werden für die riesigen Schiffe, wären doch viel besser investiert, um einfach as simple as that Sammelcontainer und Lastwagen überall auf der Welt, vor allem an diesen Küstengebieten, aufzustellen, dass es gar nicht erst ins Meer geht. Dort finde ich schon, das müsste man in meinen Augen komplett stoppen, die Ressourcen für die Infrastruktur brauchen und dann am Schluss für das, was halt noch in die Umwelt, also ins Meer kommt, dann das schon dort zusammensammeln. Aber erst am Schluss.
Fairer Punkt, du bist sicher viel näher dran, wie gesagt. Kann sein, dass du hast sicher viel mehr Recherchen gemacht in die Richtung. Kann alles sein. Ich denke wirklich einfach, hey, einen Teil machen. Wir wollen jetzt uns hier einsetzen und das Problem in dieser Region nachhaltig probieren lösen, dass nichts mehr ins Meer geht, dass das, was schon rum ist, auch wieder wegkommt. Dass die Leute aber auch von dem profitieren, oder? Dass die Leute vor Ort, wie du sagst, die haben mehr Einkommen, können sich durch das Essen leisten, können durch das irgendwie ihr Leben ein bisschen verbessern. Also es sind so viele Sachen, die man gleichzeitig lösen. Darum finde ich es so cool. Wenn wir zum nächsten Punkt, sonst wird die Folge ewig, Khalil. Aber ich finde es mega wichtig, wir wollen die Sachen wirklich auch besprechen. Der nächste Punkt ist eigentlich, wie gesagt, hey, dass es nicht klar sei, wie viel Geld am Ende wirklich bei den Menschen landet vor Ort, weil ihr nicht CEWO-zertifiziert sind und die Person eigentlich immer auf CEWO-Zertifizierung vertraut. Was meinst du denn?
Genau, da habe ich 3 Punkte vorbereitet. Und der erste Punkt ist eigentlich eine Gegenfrage. Kann die Transparenz nur gewährleistet werden, wenn man CEWO-zertifiziert ist? so aus den Augen jetzt von dieser Person, die den Punkt abgegeben hat. Wenn jetzt die Person die Meinung hat, ja, es geht nur mit einer CEWO-Zertifizierung, dann ist das die Meinung, ich respektiere das, ich sehe es anders. Aber falls jetzt die Person auch sagt, ja nein, eine Organisation auch ohne CEWO-Zertifizierung kann transparent sein, dann ist wie auch die Frage, was wäre die konkrete Empfehlung für uns, dass wir unsere Organisation noch transparenter gestalten können. Punkt 2 zu unserer Transparenz. Wir sind steuerbefreit im Kanton Zürich aufgrund gemeinnütziger Arbeit. Wir werden von Ernst & Young auditiert. Auf unserer Homepage findet man alle Löhne von mir, aber auch von den Leuten in Ghana, Nicaragua und Indien. Wir finden Ausgaben von der Schweiz, aber auch vor Ort. Wir finden die Mieten, die wir zahlen. Sogar der Keller sieht man, wie viel der kostet. Und. Also man kann jede einzelne Ausgabe dort einsehen. Darum wäre ich dort sehr dankbar, weil ich halt eben, ihr kennt das sicher auch, wenn ihr in einem Unternehmen arbeitet oder ein Unternehmen habt, einmal ist man so drin und denkt, das ist doch überall klar und man sieht alles. Darum wäre ich sehr dankbar, wenn man uns genau könnte sagen, wo man das noch gescheiter könnten platzieren, weil das ist für uns unser A und O, die Transparenz. Der Punkt 3, den ich noch vorbereitet habe, ist, wir sind noch nicht CEWO zertifiziert, weil es bis zu 12'000 Franken kann kosten. Also am Anfang haben wir uns das gerade angeschaut. Jetzt unterdessen ist es ungefähr 4'500 Franken, um dort CEWO zertifiziert werden. Und wir haben auch schon die gegenteilige Meinung gehört. Es gibt nämlich auch Spender, die sagen, ich spende nicht einer CEWO-zertifizierten Organisation. Weil, wenn wir CEWO-zertifiziert wären, müssten wir noch mehr administrative Arbeit machen, um all die genauen Reports, genau wie es CEWO braucht, müssten wir aufbereiten. Und durch das würden mehr Spenden dann noch in die Administration fliessen. Nichtsdestotrotz merken wir aber zum Beispiel, wenn wir jetzt vom Kanton Zürich würden gefördert werden oder auch zum Beispiel vom Lotteriefonds in der Schweiz, dann braucht man so eine sogenannte CEWO-Zertifizierung und darum ist es auch unser Ziel, in den nächsten 1 bis 2 Jahren die CEWO-Zertifizierung überzukommen.
Perfekt, also ich glaube wirklich die Frage ist einfach, was könnt ihr im Moment machen ohne Zertifizierung, dass vielleicht die Menschen wissen, was weggeht oder haben sie es nicht gefunden oder ist es zu wenig klar oder welche Angaben bräuchte es noch, um die Transparenz auch schon heute gewährleisten. Ich glaube, da wäre es mega cool, wenn die Leute vielleicht das würden anschauen, wo so die, wo das fehlt und einfach können wirklich ganz konkret auch sagen, hey, was könnte man denn verbessern? Ich glaube, das ist das Wichtigste. Beim nächsten Punkt ist es darum gegangen, dass es, ich sage jetzt, wir wollen ja die Spenden sammeln, um den Lastwagen kaufen und einige haben das mit einer Art Crowdfunding verglichen und einfach gesagt, es gibt bei Crowdfunding ist es immer wichtig, dass Goodies extrem gut funktionieren und dass man halt eben eigentlich muss probieren, so gute Goodies wie möglich anbieten, dass die Spender und Spenderinnen etwas davon haben. Jetzt möchte ich da einerseits mal schnell sagen, hey, gerade für Firmen oder Unternehmerinnen und Unternehmer, wir haben ja auch Goodies, also ab 500 Franken tun wir natürlich das Logo präsentieren auf der Spendenseite und auch bei mir auf der Webseite machstrichting.ch. Ab 1'000 Franken gibt es noch ein personalisiertes Dankesvideo aus Ghana. Bei 2'000 Franken gibt es eine Nennung im Podcast inklusive Erklärung vom Business plus Logo. Bei 5'000 Franken gibt es einen persönlichen Vortrag von dir, Khalil, gell? In der Schweiz bei dem Unternehmen, wo es entweder Kundinnen und Kunden einladen oder mit Mitarbeitenden irgendwie ein Event machen. Bei 10'000 Franken wird das Logo auf einem Truck präsentiert und es gibt einen LinkedIn-Post. Bei 40'000 Franken ist natürlich auch noch ein Besuch vor Ort und ein professionelles Video vor Ort drin. Also es gibt so Goodies, natürlich ab 500 Franken und grundsätzlich sind die nur spannend für Unternehmen oder UnternehmerInnen. Und darum wollen wir eigentlich einfach da noch appellieren, falls es jetzt Firmen gibt, die zulassen oder Leute, die zulassen, die irgendwie so Goodies hätten, die sie wie würden zur Verfügung stellen, meldet euch bei uns, wenn ihr vielleicht nicht Geld könnt spenden, aber so etwas, dass wir euch könnt überlegen, was für Goodies könnten wir anpassen, wenn jemand wirklich da ganz konkrete Kontakte hätte oder Ideen. Ja, ich glaube, das ist mir so auch von unserer Seite ein Call to Action. Meldet euch bei uns, dass wir da etwas Geld zusammenstellen können, oder?
Ja, genau. Jetzt habe ich auch gerade überlegt, ich meine, auch wenn eine Privatperson, ich mache jetzt einfach ein, ich denke jetzt gross, ein Racket von Roger Federer hat und der als Goodie möchte vergeben. Noch so gern. Also es können auch tolle private Gegenstände sein, die wo wertvoll sind und ihr sagt, hey, das möchte ich für einen guten Zweck weggeben.
100%. Würden wir uns freuen, wenn meldet euch einfach und dann schauen wir weiter. Der nächste Punkt ist relativ einfach, glaube ich. Und zwar war die Frage, wir sagen, es werden zwei Vollzeitstellen geschaffen. Die Frage ist simpel, wo und wer?
Genau. Wo? In Elmina, Ghana. Ihr könnt auch bei Google eingeben, Buy Food with Plastic Ghana. Dann seht ihr genau unsere Manufaktur und seht genau, wo die liegt, wo die ist. Ihr könnt sie auch besuchen, falls ihr mal in der Gegend seid. Wer? Die zwei Personen müssen nur rekrutiert werden. Es wäre ein Lastwagenfahrer oder Fahrerin und ein Koordinator oder Koordinatorin. Am Anfang haben wir gedacht, wir machen ja das Projekt schon in Nicaragua, haben wir gedacht, dass ein Lastwagenfahrer oder Fahrerin eigentlich schon lange würde, um das alles zu koordinieren. Aber wir haben gemerkt, anfahren, die ganze Zeit aussteigen, in der Hitze, dann mit Geld müssen hantieren. Es ist zu ermüdend und auch zu unsicher, auch für den Fahrer selber. Und darum gibt es immer zwei Personen. Weil meistens kommen dann gerade 3, 4, 5, 6 Leute zum Lastwagen und dann muss man das koordinieren. Und darum ist immer ein Lastwagenfahrer oder Fahrerin und ein Koordinator oder Koordinatorin im Einsatz. Zusammen mit dem Lastwagen natürlich.
Perfekt, haben wir gehabt. Ich möchte auch noch sagen, die ein oder andere Frage haben wir meiner Meinung nach auch schon im ersten Podcast wie beantwortet. Aber die Feststellung ist eben auch ein bisschen teilweise, es ist häufig nach mehr Infos, mehr Details gefragt worden auf LinkedIn. Und es ist halt, wir können nicht alles auf einen LinkedIn-Post schreiben. Das ist einfach nicht machbar. Sondern eben, ich glaube, wir haben es im Podcast schon viel beantwortet. Wer auf die Webseite geht, hat eigentlich auch schon einiges beantwortet. Nämlich auch die nächste Frage. Wir wollen es gleich nochmal wie jetzt beantworten. Das ist einfach auch die Frage, die kurz nochmal genannt sind. Weil vielleicht haben wir etwas unklar gemacht das letzte Mal. Aber da wirklich, es ist halt mega schwierig, eben, das Projekt ist ein bisschen komplex, es ist nicht so ganz einfach beschrieben, was jetzt genau passiert und darum wollen wir es nochmal beantworten, aber muss man halt einfach wirklich auch schnell den letzten Podcast hören und auf der Webseite. Wie die nächste Frage ist, wie das Geschäftsmodell eigentlich ist, wenn keine Spenden mehr kommen, wenn es mal gestartet ist und da darfst du gerade nachher natürlich beantworten, es ist sogar mir ganz wichtig, wir spenden jetzt wirklich ganz konkret für das Projekt und eigentlich ist das Ziel, dass wenn die 36.181 Franken erreicht sind, dann sollen gar keine Spenden mehr kommen. Also wir wollen dann für das spezifische Projekt gar keine Spenden mehr, weil es dann selbsttragend ist, richtig?
100%. Also du hast schon beantwortet, das Ziel ist, in den ersten 6 Monaten selbsttragend zu werden. Somit braucht es nachher keine Spenden mehr. Wir wollen auch keine Spenden mehr dann für das Projekt. Falls das aber nicht erreicht würde, dann müssten wir weitere Spenden sammeln, bis die Selbsttragbarkeit gewährleistet ist. Einfach auch nur das zur Transparenz. Und auch das ganze Geschäftsmodell ist auf der Landingpage, die ich zusammen mit dem Nico gemacht habe, in einem Video 1:1 erklärt. Also das empfehle ich jedem, der interessiert ist, unbedingt anzuschauen, weil das bringt hoffentlich aus meinen Augen die Klarheit zum Modell.
100%. Ganz einfach abgebrochen. Es gibt einen Markt für Plastik im Recycling und man kann quasi den Leuten vor Ort das Plastik abkaufen, kann es dann entweder selber recyceln und wiederverkaufen oder einfach fürs Recycling wie bündeln, halt an den Ort herfahren und dort fürs Recycling verkaufen und auf dem erzielt man eine Marge und darum ist es selbsttragend. So, ohne jetzt irgendwelche Beträge zu sein, aber so funktioniert eigentlich das Geschäftsmodell, oder?
Genau, und im Video sind aber auch die genauen Beträge, also ihr seht genau, wie viel verdient der Lastwagenfahrer, wie viele Plastikflaschen müssen wir können, abkaufen und weiterverkaufen, damit es selbsttragend wird, wie viel Geld kommen wir über, wenn wir es weiterverkaufen, für wie viel kaufen wir es ab, also jede einzelne Zahl, die wir wissen, ist in dem Video geteilt.
Und auch nochmal wichtig zu sagen, glaube ich, es ist auch nicht nur, dass es jetzt komplett Annahmen wären, natürlich sind auch Annahmen drin, aber ihr habt das Projekt bereits in Nicaragua gemacht. Also es ist nicht etwas komplett Neues, ihr habt Erfahrungen, ja. Ihr wisst, was ist realistisch, wie viel Plastik kommt, wie viel braucht es und so weiter. Also die Zahlen sind nicht einfach komplett aus der Luft gegriffen, sondern ihr habt natürlich dort Erfahrung vom Projekt, das ihr in Nicaragua schon umgesetzt habt.
Exakt.
Der nächste Punkt war, 34'000 Menschen erhalten eine saubere Umwelt. Das war das, was ich geschrieben habe in dem LinkedIn-Post. Dann ist die Frage, gibt es denn dort nur PET-Flaschen als Umweltbelastung oder wie kommt so eine Aussage zustande? Ganz wichtig, ich habe es glaube ich noch kontrolliert, vielleicht ist es falsch gelesen worden, ich habe nicht geschrieben eine saubere Umwelt, sondern eine saubere. Also es ist sicher eine Verbesserung, aber das heisst nicht, dass nachher alles perfekt ist. Aber sag du, wie sieht es dort aus?
Ja, ich habe genau den gleichen Satz gerade am Anfang geschrieben. Betonung ist auf saubere. Also sie wird nicht komplett sauber durch uns. Wir bräuchten noch viel mehr Lastwagen, Recyclingmaschinen und eine Kehrichtverbrennungsanlage, um den ganzen um das ganze Abfallproblem in den Griff zu bekommen. Wir konzentrieren uns zuerst auf Plastikflaschen, weil ja, es gibt jenste Arten von Plastikabfall oder allgemein Abfall dort. Und dann gehen wir systematisch auf die anderen Plastiksorten ein. Aber zuerst konzentrieren wir uns auf Plastikflaschen, weil sie am einfachsten sind zum Managen und auch um die Selbsttragbarkeit zu erreichen. Bei den meisten anderen Plastiksorten bräuchten wir noch viel mehr Spenden, um die zu managen. Die Schwierigkeit ist, dass für viele Arten von Plastik nicht einmal eine Recyclinglösung in Ghana gibt. Also wir wüssten dann selber gar nicht, was wir mit dem würden machen. Wir könnten es vielleicht schon recyceln, aber die Maschinen sind so unglaublich teuer und wir sind nicht an dem Punkt, wo wir uns die können leisten. Und ein Riesenproblem ist zum Beispiel die sogenannte Multilayer Plastic, MLPs, also Plastik, wo mehrere Schichten hat. Also heutzutage so, gibt es so gewisse Verpackungen, wo so ein bisschen wie Papier sich anfühlen, aber eine Zahnpasta zum Beispiel drin ist. Und unter dem papierfühligen Material hat es einfach nur eine Aluminiumschicht, weil ja sonst Zahnpasta irgendwann durchdrücken würde. Also, zum eigentlich den Konsument wie täuschen, hey, das ist ein nachhaltiges Projekt, aber damit es halt dann auch noch verhebt, müssen sie noch Aluminium oder andere Plastik dann noch dahinter ran tun. Und das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit zum Recyceln. Und in der Schweiz wird das vielfach sogar einfach gebraucht, um bei der Kehrichtsverbrennungsanlage einzuheizen. Also als Zunder tut man dann das da unter das Feuer mischen.
Spannend. Also natürlich eben, wir müssen uns auf ein Problem konzentrieren, mit einem starten. Es ist ein langfristiges Projekt. Eure ganze Philosophie ist aufgeleistet für Langfristigkeit und nicht für jetzt schnell sofort alles lösen. Und darum, wir haben im Vorgespräch darüber geredet und dort ist mir noch wichtig zu sagen, eben, hast du mir wie gesagt, ja, es gibt natürlich, wenn du mal in so einer Region tätig bist, dann siehst du so viele Probleme, die es dort gibt. Und nachher wirst du auch emotional und dann denkst, willst du überall alles machen und musst dann aber wie auch können wieder rational werden, um herauszufinden, hey, was ist jetzt wirklich unser Konzept, wo können wir wirklich helfen und wo können wir auch einen Fokus setzen, dass man sich nicht völlig verzettelt und am Schluss wie alles macht, aber gar nichts. Und dort ist halt einfach mega wichtig, dass man sagt, hey, Konzentration zu Beginn ist jetzt wirklich mal auf Plastikflaschen, wo ein gewisser Teil halt auch schon vorhanden ist, dass man es überhaupt kann recyceln, dass es ein Geschäftsmodell wird.
100%, ich bin genau bei dir und ja, zu der Person, die den Punkt gebracht hat, hey, aus dem Herz raus, wenn man alles so sauber wie möglich können verarbeiten und so viel Projekte wie möglich machen, dass es weniger Abfall überhaupt gibt. Für das braucht man einfach viel mehr Mittel. Das sind wir in mehreren Millionenstelligen Beträgen. Aber wenn es da draußen Leute gibt, die das angehen wollen, zusammen mit uns, allein schaffen wir es nicht. Kommt auf uns zu, lasst uns Projekte machen, die noch mehr Wirkung haben.
Perfekt. Nächster Punkt war, hat jemand gefragt, hey, wie kommen die Plastikflaschen denn überhaupt in die Länder? Warum hat es dort Plastik, wird das angeschwemmt oder kommt es übers Land? Weil die Frage ist, wie das Anreizsystem, wo er dann wie hinterfragt hat, ob denn das nicht das Anreizsystem ist, dass die Leute weiterhin wollen, Plastik haben und es noch mehr Plastik kommt, weil sie ja dann mit dem wieder Geld verdienen können. Hat er geschrieben, es sei wahrscheinlich eine fiese Unterstellung. Aber er hat das als Schwachpunkt in dem Unterfangen. Wie siehst du das?
Genau, sehr ein guter Punkt. Man muss sich immer auch fragen, was würde passieren, wenn wir das nicht würden machen. Wenn wir das nicht würden machen, hätten weniger Leute Arbeitsplätze. Es hätten weniger Leute zuverlässiges Einkommen, weil sie uns den Plastik verkaufen können. Und es hätten weiterhin wäre immer noch extrem viel Plastik überall in der Umwelt, was ins Grundwasser reingeht, was verbrennt wird, Luft zerpestet und. Wenn wir das Projekt umsetzen, lösen wir viele Sachen, aber es gibt auch gewisse Herausforderungen, genau das, was er angesprochen hat. Jetzt mal aber zurück zu der Frage, von wo kommen die Plastikflaschen überhaupt? Da gehe ich jetzt ein bisschen spezifischer rein. In Ghana ist es noch spannend. In Indien und in Nicaragua haben wir das nicht. Dort sind es wirklich nur PET-Flaschen. Aber in Ghana werden auch sehr viele Sachets. Das sind so kleine Plastiksäckchen, wo ein halber Liter drin ist. Da reißt du die Ecken ab und trinkst es.
Okay.
Und von denen hat es auch extrem viel. Die liegen überall umeinander. Der Plastik kommt einerseits kommt der einfach durch die Strömung. Wird der angeströmt? Weiss der Gucker, von wo von der Welt der Plastik kommt? Vielleicht sogar von uns, von den Ferien, von den Leuten, die das einfach irgendwo anrühren. Und dann hast du die Produkte natürlich auch im Land, hauptsächlich von Accra, wo dort produziert werden oder importiert werden und dann durch Distributionskanäle in all die Dörfer gebracht werden. Also Coca-Cola zum Beispiel ist dort ja extrem, die schaffen es ja als hinterletzten Kaff überall auf der Welt, ihr Coca-Cola anzubringen. So kommt der Plastik dort an. Aber aus mir nicht erklärbaren Gründen schaffen sie es irgendwie nicht, den Plastik wieder zurückzunehmen. Ist ein anderes Thema. Aber das ist der Weg, wie der Plastik überhaupt dort landet. Und jetzt, wenn wir diesen Leuten den Plastik abkaufen, ja, dann kann es effektiv, der Schwachpunkt, wenn er das sagt, dann kann es effektiv sein, dass vielleicht gewisse Leute vielleicht 2-3 PET-Fläschchen im Monat mehr konsumieren. Aber ich sage, so what? Weil die 2-3 PET-Flaschen kommen wieder zurück in den Kreislauf. Und wir sind glücklich, wenn die Leute Arbeit haben, wenn sie Zugang zum Plastikmarkt haben und wenn ihr Gebiet einfach befreit ist von Plastikflaschen und Sachets und sie halt vielleicht nochmal 3-4 mehr Wasserflaschen konsumieren oder etwas anderes. Finden wir völlig okay.
Ja, weil der Anreiz ist ja wirklich nur dann da, wenn es zurück in den Kreislauf hineinkommt. Also das heisst, es wird nicht ein zusätzliches Problem, das plötzlich mehr in der Umwelt wird landen, sondern es wird ja dann wieder verkauft, es wird ja dann wieder retourgegeben und insofern ist, wenn, dann ist ein Anreiz vielleicht nur da, zum wirklich auch recyceln in dem Sinn, glaube ich.
Ja, genau. Und es kann halt schon effektiv sein, dass durch das halt, ich jetzt mal einfach denke, das Dorf, durch das, dass sie es uns können abkaufen können, jetzt mehr Geld haben, um mehr Wasser zum Beispiel zu kaufen und durch das mehr Plastik dort konsumiert wird. Das stimmt. Das ist vielleicht jetzt auch nicht perfekt, aber es ist immer noch 1000-mal besser, als wenn einfach gar nicht passiert. Und die Flaschen, die zusätzlich konsumiert werden, gehen die wieder zurück. Die meisten gehen wieder zurück in den Kreislauf. Und darum ist dann der neue Ist-Stand in unseren Augen viel, viel besser als der, den wir jetzt haben.
Du hast im Vorgespräch noch gesagt, ich möchte es noch schnell erwähnen, eben in Ghana jetzt da, wo wir sind, da ist wirklich die Meeresströmung so, dass es eben auch angeschwemmt wird. Also es kommt wie auf beiden Wegen. Das ist, glaube ich, in Nicaragua, ja, hast du gesagt, anders, oder? Dort ist die Strömung so, dass es wirklich eigentlich nicht angeschwemmt wird, sondern nur weggeht.
Aber das genau. Wirklich,
das ist nicht überall gleich.
Ja, genau. In Nicaragua du rührst Sachen, Plastik ins Meer sozusagen, und die Strömung schöpft es eigentlich ab und es schwemmt irgendwo anders auf der Welt wieder an. In Mumbai ist es genau gleich wie in Ghana.
Okay.
Also da kann das Volk noch so nachhaltig und gesund leben, es spült trotzdem Plastik an die Küste.
Okay. Nächste Frage. Wie wird das Kapital eingebracht, respektive wird das Geld als Kapital eingebracht, wird eine Firma gegründet, es soll ja auch eine Reserve für die ersten 6 Monate dienen. Wohin fließen etwaige Gewinne? Gäbe es Dividenden, wenn es einen Gewinn erwirtschaften würde, fließt das an euch? wird eine Stiftung in Ghana gegründet. Also es ist eigentlich darum gegangen, was passiert effektiv mit dem Geld und was passiert, wenn jetzt da wieder ein Gewinn damit erzielt werden.
Genau, und auch ein bisschen, was sind so die Rechtsformen dahinter und so. Ja. Also, in dem Fall handelt es sich um eine Spende. Es ist, wenn ihr da Geld gebt, sei es 1 Franken, 1'000, 10'000 Franken, ist es eine Spende an eine Schweizer Organisation, die steuerbefreit ist, und ihr bekommt für das auch eine Spendenbestätigung über und könnt das von eurem steuerbaren Einkommen abziehen. Die Spende hilft am ghanaischen Team, soziales und umweltfreundliches Unternehmertum zu fördern, konkret das Lastwagenprojekt umzusetzen. Und jetzt zu der Rechtsform in Ghana, also in jedem Land, wo wir tätig sind, müssen wir zusätzlich noch eine lokale Organisation gründen, damit wir das überhaupt dürfen machen. Das heisst, in Ghana sind wir eine lokale Organisation, also es sind auch lokale Gründer. Der George Kwame Kwanza ist unser Gründer dort und Country Manager. Er hat die intrinsische Motivation gehabt, das Projekt in seiner Region umzusetzen. Und die haben wir schon im 2021 gegründet und ist auch steuerbefreit. In Ghana ist es so, von der Rechtslage, dass man zuerst eine LBG gründet. Das ist eine Limited by Guarantee. Ist ähnlich wie eine GmbH. Und wenn man die gegründet hat, dann muss man einen Antrag stellen zur Charitable Organization. Und die Bestätigung sieht man auch ganz transparent bei uns auf der Homepage, wenn man unter die Rubrik geht, Dokumente, und dann dort unter Ghana klickt, kann man auch die Bestätigung, dass wir auch eine Charitable Organization sind in Ghana, effektiv original, also eine Originalkopie davon anschauen. Der Input für uns ist sehr wertvoll und wir können Gedanken nachvollziehen. Und um es klarer, verständlicher zu machen, haben wir jetzt auch das Feedback, das die Person aufgegriffen hat, haben wir aufgenommen und das Wort Finanzierung umbenannt auf Spenden. Da sind wir sehr dankbar, dass die Person das gesagt hat. Sehr hilfreich. Dann ist auch noch die Frage bezüglich der Reserve. Also die 5'181 Franken, die wir als Reserve, also so nennt es die Person, auch drin haben, werden für die ersten 6 Monate genutzt, um den Break-Even zu erreichen. Also die 5'181 sind die Betriebskosten von dem Lastwagenfahrer, von vom Koordinator, sowie auch Diesel, das Tracking-System, Versicherung, die man braucht, um überhaupt den Lastwagen im Einsatz zu haben. Die anderen 31'000 Franken werden für den Lastwagenkauf verwendet. Dann hat er noch eine Frage gestellt bezüglich Stiftungen dürfen keinen Gewinn, keinen Überschuss erzielen. Solange die Überschüsse oder Gewinn für den gemeinnützigen Zweck eingesetzt werden, ist es gar kein Problem. Also der Überschuss in dem Fall jetzt konkret, also wenn das Lastwagenprojekt Millionen von Flaschen sammelt und anfängt gewinnbringend zu wirtschaften, dann wird das Geld direkt gebraucht, um die Mitarbeiter vor Ort zu zahlen. Also die, weil das muss ja dann in die Plastikflaschen gehen in unsere Manufaktur, in unser Operations Center. Dort wird es sortiert, geschreddet. Wir müssen die Miete zahlen, wir müssen die Mitarbeiter dort zahlen. Das würden wir dann mit dem Überschuss machen. Momentan wird die Manufaktur von unseren Spendern getragen.
Also eine Gewinnausschüttung ist sicher nicht möglich, oder? Wenn, dann wird das Projekt grösser, man könnte Best Case einen zweiten Lastwagen kaufen. Und, aber auszahlen ist an niemand möglich, weder an den lokalen Inhaber vor Ort noch an euch.
Genau, richtig. Und wichtig ist auch, es gibt gar keinen Inhaber. Also jetzt auch hier in der Schweiz, ich besitze Bifoil Plastic nicht. Der Besitzer von Bifoil Plastic ist der Zweck in sich selber. Die Mitglieder von dem Verein sind für die ganze Vereinsstruktur zuständig, aber es gibt keine Shares. Niemand besitzt irgendwelche Shares von der Organisation Bifoil Plastic, sondern es ist alles dem Zweck gewidmet. Und ich zum Beispiel darf mich auch nicht bereichern durch das. Ich darf mir einen fairen Lohn auszahlen, was ich bis jetzt noch nicht geschafft haben. Wir sind jetzt zum Beispiel in der Geschäftsleitung bei 4,9 im Monat. Aber ich dürfte mir nie einen Bonus, einen überdurchschnittlichen Bonus oder allgemeinen Boni, sowie auch nicht marktgerechte Löhne auszahlen. Und das gilt genau gleich für Ghana auch. Es findet keine Bereicherung statt, sondern es werden faire, und das Ziel ist jetzt vor allem in der Schweiz, auch faire Löhne in der Schweiz können zu zahlen. Sonst in den Zielländern haben wir das bis jetzt geschafft. Wir schaffen es jetzt in Nicaragua, Ghana und Indien, faire Gehälter können zu zahlen, damit sie auch ihre Familie können ernähren und ihrem Leben weiterkommen.
Perfekt, ich glaube, ist beantwortet. Die Frage Nummer 10 möchte ich schnell vorlesen, darum ist es jetzt Hochdeutsch, nur dass wir es richtig formulieren. Und bin dann gespannt auf deine Erfahrung dazu. Also, vielleicht sollten wir anfangen, darüber nachzudenken, ob es keine kolonialkulturelle Anmaßung ist, Menschen in Afrika und anderswo belehren zu wollen, wie sie ihre Natur zu schützen haben. Was nach unserem Verständnis gut und richtig ist, muss es nach dem Verständnis des globalen Südens keineswegs sein. Der regelmäßig wiederkehrende Vorwurf, dass Entwicklungshilfe nichts anderes als Neokolonialismus sei, kommt aus dem globalen Süden ja keineswegs von ungefähr. Was ist da deine Erfahrung, Meinung dazu?
Also ich tue wie ihm direkt gerade antworten. Also ich verstehe dich, verstehe ihn zu 100% und finde auch, dass es null Sinn macht, in ein Land zu gehen und zu sagen, hey, das ist euer Problem und das ist eure Lösung. Macht das jetzt. Wir mit Bifolded Plastic sind nur in Ländern tätig, wo man uns will. Also der George Kwame-Kwanza, den ich vorher erwähnt habe, unsere Country Managerin und Gründer, hat Elena Trigili Hauptmann, das ist meine Mitgründerin, im Jahr 2019 kennengelernt. Elena ist Mitgründerin, wie gesagt, und ist privat einfach dort in der Ferien gewesen, jetzt konkret in Ghana. Und der Kwame hat sich gefragt, was die Elena so beruflich macht. Die Elena ist dazu mal als Consultant bei der PwC gewesen und hat freiwillig Bifolded Plastic aufgebaut. Der Kwame ist extrem fasziniert gewesen und hat gesagt, hey, das müssen wir unbedingt dringend nach Ghana bringen und dass er das unbedingt möchte aufbauen. Und ähnliche Geschichte auch mit Shakti Yadav, unserem Country Manager aus den Slums in Indien, aus Mumbai. Wir sind in diesen Ländern, weil sie uns auswählen und nicht umgekehrt. Und ich finde, das ist das Mindeste, was wir nach dieser Kolonialzeit können tun können. Und zwar denen helfen. In dem, was sie möchten erreichen. Das ist unser Ansatz, der uns in meinen Augen extrem ausmacht. Ich bin motiviert, weil sie motiviert sind und nicht umgekehrt. Er hat ja dann auch noch den Punkt aufgebracht, genau, wie Freunde von uns, die auf Bali im ursprünglichen Nordosten ein Eco-Resort gebaut haben und seit 12 Jahren betreiben. Beschäftigt werden nur Bewohner der umliegenden Dörfer, derzeit 60 Mitarbeiter. Parallel gibt es eine Bildungsstiftung, die den Kindern die englische und deutsche Sprache lehrt. Das Schulgeld ist ein Sack Plastikmüll pro Woche, das die Familie aufsammeln, damit es der tropische Regen nicht mehr ins Meer spült. Die Stiftung trägt die Kosten für das Recycling. Die Kombination aus Teilhabe, Vorleben und Wertschätzung ist es, dass Respekt und Engagement gebracht wird. Also das hat er dann noch zusätzlich als Punkt aufgebracht.
Und ich, als positives Beispiel
hat er das genau, ja. Genau, und meine Antwort auf das ist so eine noble Arbeit. Also toll, was die Freunde in Bali machen und einfach auch, weißt du, sein Kommentar, den er noch abgegeben hat bezüglich Neokolonialismus, einfach auch besser können zu verstehen. Ich habe dort zwei direkte Fragen, die er vielleicht auch in irgendeiner Form, oder ja, ist, ich glaube, ich ein R gewesen, könnte beantworten. Und er hat eben auch noch erwähnt, dass man auch wie dort muss leben mit diesen Leuten. Also, dass wir jetzt da als Schweizer auch in diesen Ländern sollen leben und das mit ihnen umsetzen. Und wir haben dort ein bisschen eine andere Meinung. Ich selber habe fast über ein Jahr in Nicaragua gelebt und die Manufaktur und die Infrastruktur aufgebaut. Aber unser Ansatz ist viel mehr, hey, wir möchten eigentlich so schnell wie möglich wieder weg von dieser Region und das Projekt der lokalen Bevölkerung überlassen und dann einfach zusammen online das aufbauen, aber sie selber sollen die Verantwortung übernehmen. Das macht in unseren Augen viel, viel mehr Sinn, als dass wir einfach immer dort sind, als Chef, sage ich mal so in Anführungszeichen. Und ja, meine Frage dort ist auch, er hat gesagt, sie ist schon 12 Jahre dort und ich frage mich, ist es vielleicht nicht einmal wie sie das Eco-Resort der lokalen Bevölkerung, von der lokalen Bevölkerung managen zu lassen und sich einmal dort ein bisschen zurückzuziehen, um wirklich die Unabhängigkeit und das Wachstum können zu fördern? Das ist eine Frage. Und die andere Frage ist, wie zum Beispiel er kritisiert den Kolonialismus, aber die Kinder zum Beispiel jetzt in Bali lernen Deutsch, wo jetzt in dieser Region nicht gebraucht wird. Und das ist ja eigentlich genau das, was der Kolonialismus ja gemacht hat, auch zum Beispiel in Namibia, wo die Deutschen dort waren, den Leuten Deutsch beigebracht haben. Ja, das sind so zwei Gegenfragen, die ich da habe, die mich auch noch würden wundern, wie die Person das sieht.
Ich glaube einfach, man sieht in dem ganzen, in dieser ganzen Thematik inne, es ist ultra komplex. Man kann alles von verschiedenen Seiten sehen. Man findet immer ein Haar in der Suppe. Es ist einfach mega krass, irgendwie zum Probieren, dass man jetzt wirklich alles löst und dann eben, man kann nicht alle Probleme aufs Mal lösen, sondern ein Problem nach dem anderen. Und zum schnell ein Learning, wir haben nachher nochmal eine Frage, aber so eins von meinen Learnings, wo ich jetzt festgestellt habe, wirklich reinbringen. Und das ist mir, ich habe mir das vorher nie überlegt, aber das merke ich jetzt. Bisher, ich habe das noch nie gemacht. Ich finde es mega krass, wie du das über Jahre schon aufbaust, weil ich jetzt auch sehe, mit was für Fragen und Sachen, dass man dann da konfrontiert wird. Und ich nehme mich da überhaupt nicht aus, ich bin genau gleich. Nur um das zu sagen, aber mir ist mega aufgefallen, wie wir Menschen, wenn wir jetzt neu mit für 50 Franken irgendetwas sehen, oder vielleicht, was auch immer, ein Kleidungsstück, irgendein Gerät, irgendetwas, wo ich denke, hey cool, ich nehme jetzt das, ah komm schön, ich kaufe das, wie man das so schnell kauft und dort nie hinterfragt, ja, aber wie ist das produziert, was steht da hinten dran, mache ich mit dem etwas Gutes oder mache ich mit dem etwas Schlechtes, sondern das wird einfach gemacht und gleichzeitig, wenn man sich überlegt, 50 Franken irgendwo zu spenden, dann mega krass alles hinterfragt und wie ein bisschen Haar in der Suppe sucht. Anstatt dass man, dort würde ich sehen, hey, es ist vielleicht nicht alles zu 1000% erledigt. Es ist ja alles auch ein Prozess und man muss reinwachsen und dann kann man es optimieren. Aber es ist mir einfach mega aufgefallen, wie ich das persönlich mache und auch vorher gemacht habe, und wie da die Menschen wirklich sind. Es geht ja nicht darum, dass wir, dass jemand das mega, gerade sein ganzes Vermögen soll spenden, auf keinen Fall, sondern ich merke einfach, wie das hure krass ist, wie wir uns da so in die Richtung viel mehr Gedanken dazu machen, weder wenn wir einfach halt selber jetzt gerade den Profit haben und auch etwas kaufen, das wir überhaupt nicht brauchen, sind wir ehrlich, sondern einfach so, ah, oh, das ist noch cool, okay, gebe ich aus. Und das kann beim einen 10 Franken sein, beim anderen 50 Franken, beim anderen 100 Franken, je nachdem, welcher Betrag das ist. Aber da einfach so mein Aufruf auch an alle. Überlegt euch das mal, wie sich das für euch anfühlt. Und der Toni Kurz hat eine richtig geile Frage, die er stellt. Er unterstützt ein anderes Projekt, aber das ist ja gleich. Und seine Frage ist, wie viel kannst du da spenden, ohne dass es deinen Alltag oder dein Leben irgendwie negativ wird beeinflussen? Und ich finde das so eine gute Frage, um einfach mal schnell sagen, hey, wie viel könntest du heute spenden, ohne dass das einen negativen Einfluss auf dein Leben hätte? Und dann mach's doch. Und das ist wirklich auch so mein Aufruf. Hey, wenn ihr das nächste Mal etwas seht, was ihr eigentlich nicht braucht, aber euch so kurz vorher dran seht, das zu kaufen, kauft es nicht. Geht auf die Webseite da und spendet dafür den Betrag an unser Projekt und macht etwas Gutes damit. Und glaubt mir auch, es ist so, es braucht einen kleinen Moment, aber es fühlt sich schlussendlich besser an, weder wenn ihr einfach euer Produkt gekauft hätte. Also es ist auch etwas Egoistisches, so etwas zu spenden und etwas für andere zu machen. Das ist einfach so ein Learning von mir. Und bevor wir auf die letzte Frage kommen, du machst das seit so vielen Jahren, was ist dein Learning zu dem? Oder wie siehst du das?
Also bezüglich dem Spenden, meinst
du? Ja, einfach bezüglich eben dieser Art und Weise, ja, wie die Leute mit dem Geld umgehen und wie man das so sieht von außen, welche Gedanken, dass man sich manchmal macht.
Also ich habe eins ich glaube, ich kann gut, wenn wir es jetzt Kritik nennen, ich glaube, ich kann recht gut mit dieser Kritik umgehen, wo da auch kommt. Auch wenn sie mir, ehrlich gesagt, ja, emotionale Kraft braucht, mich mit der auseinanderzusetzen und alles, aber ich kann es zu 1000% nachvollziehen. Ich meine, als ich im Banking war, ich sage ehrlich, ich habe fast nie gespendet. Weil ich, genau, ich habe den Organisationen nicht vertraut, ja, das Geld kommt eh nicht an. Ich, wenn ich 100 Stutz spende, dann muss genau 100 Stutz dort nachkommen. Ich habe völlig utopische Vorstellungen gehabt. Also auch, ich bin auch, ich habe gemerkt, ich bin voll nicht gebildet auf diesem Thema irgendwie. Und dann finde ich mich einfach plötzlich auf der anderen Seite und leite so eine Organisation und merke, hey, wenn du mir nicht als 100er nötig bist, da in der Schweiz, und du sagst, hey, 100% soll ankommen, es geht gar nicht. Weißt du, jetzt mal ganz konkret, ich kann es vielleicht mit einem Briefmärkchen, ich weiß nicht, wie viel das nach Nicaragua kostet oder nach Ghana, ich weiß nicht, 3-4 Stutz. Tu nicht drauf, aber dann ist 4 Stutz schon mal für die Post weg. Dann muss der ja das Geld ja noch abholen gehen. Der braucht dann irgendwie auch noch mal 3 Stutz, um überhaupt dort anzukommen. Das sind schon 7 Stutz weg. Und dann, was macht er mit dem Geld? Ich musste lernen, hey, es braucht nicht nur Geld dort unten, sage ich jetzt mal einfach so salopp, sondern es braucht auch Wissen. Und Wissen, bei uns, ich glaube, ich muss jetzt mal kurz im Jahresbericht schauen, aber ich glaube, letztes Jahr, unser Overhead ist, glaube ich, um die 17% gewesen, oder? Aber ich sage jetzt zum Beispiel irgendeine andere Organisation, die 50% Overhead hat, aber brutales Wissen in globalen Süden bringt, vielleicht nicht so viel Geld, aber Wissen, dass die Leute eben Konfuzius-Style selber ihre Startups können machen, selber Unternehmer und Unternehmerinnen können werden, dann hat das 1000-mal mehr Wert als das Geld. Das Geld ist bei weitem kein Indikator, dass das ein sinnvolles und gutes Projekt ist. Aber es ist in der Gesellschaft der Indikator, den die meisten anschauen. Sie schauen, hey, wie viel Geld kommt dort vor Ort an. Nach 6 Jahren muss ich aber sagen, es ist schon ein wichtiger Indikator, aber es ist nicht der wichtigste. Es ist viel wichtiger, wie wird das Geld, das dort ankommt, eingesetzt. Es gibt zum Beispiel viele Organisationen, ich sage jetzt mal, also, mit allem Respekt, Leute, die Organisationen gründen und dann sagen, hey, bei uns kommt 100% vor Ort an, weil alle administrativen Kosten die wir wie privat tragen. Fair enough, super, perfekt. Leute, denke ich, und ich bin auch so, ich habe es bevorzugt, in solche Organisationen zu spenden, weil ich wie gewusst habe, hey, 100% kommt an, oder? Jetzt kommt aber so eine junge Organisation wie mir, ich habe noch nicht meine Millionen gemacht oder noch nicht mal meine Hunderttausiger gemacht, wo mir das kann leisten kann, aber ich setze mich jeden Tag Vollgas mit dem auseinander, zusammen mit meinen Kollegen und Kolleginnen. Im Verhältnis, die andere Organisation bringt vielleicht 50'000 in den globalen Süden, und wir bringen aber 300'000-400'000 in globalen Süden, haben vielleicht einen grösseren Overhead, aber unsere Wirkung vor Ort ist zum Beispiel grösser. Und das kann ich mega empfehlen, jetzt auch abgesehen von Biofuel Plastic, liegt mir das wie am Herzen, dass wenn ihr eine Organisation auswählt, dünnt nicht nur schauen, wie viel Overhead die Organisation hat, sondern schaut mal, was genau für Projekte machen sie und was bringen sie für eine Veränderung. Weil am Schluss vom Tag, in meinen Augen, geht es nicht darum, wie viel Geld dort unten ankommt, sondern welche Veränderung ankommt.
Mega spannend gesagt. Ich merke natürlich selber, wie sich für mich eben auch meine Gedanken, natürlich, ich bin jetzt zum ersten Mal ein bisschen auf der anderen Seite, oder nicht so direkt und krass wie du, aber ich merke einfach das halt, was da passiert und auch eben, wie dann du, ich wollte ja etwas Gutes machen mit dem und wie aber eben dann auch negative Feedbacks kommen, die dich selber dann teilweise so, wie mich wie persönlich betroffen machen oder wo ich dann so denke, ja. Hey, oder? Obwohl ich ja, eigentlich wollte ich etwas Gutes machen und wir haben im Vorgespräch schnell darüber geredet und ich möchte darum noch schnell auf das eingehen, bevor wir dann, jetzt müssen wir dann aufhören, wir sind schon mega lang dran, aber bevor wir dann auf die letzte Frage eingehen, du hast es im Vorgespräch gesagt, oder? Du bist vorher Banker gewesen. Du hast eine Karriere machen. Du hast mega gut verdient. du bist unterwegs gewesen, du hast können fliegen, du bist auf Vegas und so weiter. Und niemand hat dich für das wie angegriffen oder so, sondern es ist wie gewesen, hey, du machst Karriere, du gibst dir Mühe, du gibst dir Gas, du darfst das, klar, es gibt natürlich immer noch politische Diskussionen und so, egal, aber auf das wollen wir uns gar nicht einlassen, aber einfach grundsätzlich ist es so, cool, du machst Karriere, du verdienst viel Geld, das ist etwas Positives. Mhm. Obwohl du vielleicht eigentlich mit deinem Job, wenn du es genau analysiert hättest, vielleicht, muss ja nicht sein, aber eigentlich voll etwas Schlechtes gemacht hättest für die Umwelt, für unsere Gesellschaft, oder? Mhm. Und jetzt, wo du aber eigentlich sagst, du tust 100% von deiner Zeit in etwas Gutes investieren, mhm. wenn du noch einmal Ferien machst, oder wenn du jetzt eben 4.900 Franken verdienst, oder wenn du jetzt einmal fliegst, dann wirst du wie angefeindet für das.
Ja.
Und das finde ich, ist ein mega krasses, aus meiner persönlichen Meinung aus heute, ein mega krasse Fehlglaubenssätze, die wir in dem Kopf haben, die aber so breit verbreitet sind, wo wir alle im ersten Moment denken, auch ich, wo man wie das Gefühl hat, wenn du etwas Gutes machst, dann musst du das nur, weil du etwas Gutes willst, machen willst. Und du darfst null finanzielle Interessen damit verfolgen. Und das finde ich voll, eigentlich völliger Schwachsinn.
Ich bin voll bei dir. Du sprichst mir aus der Seele. Und die ersten paar Jahre, ich sage dir ehrlich, ich habe mich geschämt, in die Ferien zu gehen. Ich habe mich geschämt, mal etwas Lässiges zu kaufen, wo vielleicht ein bisschen teurer ist. Ja, ich habe das nicht mehr auf Social Media geteilt, aber dann habe ich gemerkt, hey, das kann es ja nicht sein. Ich liebe zu reisen, ich liebe auch mal etwas Schönes zu haben. Ich mache das einfach ungern. Und ich habe wie für mich gemerkt, und ich glaube auch bei vielen, ich bin jetzt 30 geworden, Leute in meinem Alter oder die jünger sind, ich höre viele, die auch sagen, hey, ich würde auch gerne etwas, ich würde auch etwas zurückgeben, ich würde auch etwas machen, aber man hat den Respekt, eben so verurteilt zu werden. Und so habe ich gemerkt, hey, ich muss zeigen, dass ich mein Privatleben auch habe und dass ich mal halt eben reise und dass ich mir mal etwas gönne, um halt auch wie zu zeigen, hey, es ist auch ein würdiges Leben und gut zu tun, ist gleichzeitig möglich, in der Hoffnung, dass ich andere Menschen kann inspirieren kann, das auch zu machen, weil ja, es ist extrem hart. Es ist so ein Knochenjob, ich sage es so ehrlich. Aber es funktioniert. Es funktioniert wirklich. Und ich ermutige jeden da draussen, der eine Idee hat, die zu verfolgen und zu versuchen umzusetzen. Weil die Welt braucht Leute, die positive Veränderung bringen. Egal in welcher Form, ja, kann ich nur ermutigen.
Ich finde auch, also weißt, ich bin auch Unternehmer. Und ich will mit meinen Firmen auch Geld verdienen. Ich mache das auch nicht für einfach so. Und ich merke eben auch selber, oder? Wenn du dich würdest als nachhaltig, ich will mich auch jetzt mit dem, was wir hier machen, nicht, ich will noch nicht sagen, ich bin der nachhaltige Unternehmer. Weißt du? Und ich merke, nur schon, dass wir das machen, das bietet irgendwo Angriffsfläche, wo nachher Leute das Gefühl haben, weil ich jetzt da etwas Gutes mache, dann müsste jetzt alles überall umgesetzt werden und umgestellt werden und du musst doch dann wirklich, dann darfst du nur noch etwas Gutes machen und sonst lass es sein. Und ich möchte mir mal, überlegt euch das, wenn ihr bis jetzt zugelassen habt, merci vielmal, überlegt euch das für euch selber, was für Emotionen kommen in euch auf? Wenn ihr jetzt zum Beispiel wüsstet, der Khalil macht bei Food with Plastic, das soziale Engagement und soziale Projekt, wo so viele Sachen gut machen. Und was löst sie euch auf, wenn ihr jetzt theoretisch wüsstet, der Khalil verdient mit dem 10.000 Franken im Monat? Und nachher, was löst sie euch aus, wenn ihr wüsstet, der, der irgendwie eben in der Bank schafft, Rohstoffhandel schafft, was auch immer, verdient 10.000 Franken im Monat? Und mein, du verdienst nicht einmal die Hälfte von dem, aber ich glaube, die Emotionen sind wie beim Rohstoffhandel, ja, ist halt ein gut zahlter Job, bei dir, what the fuck, warum darfst du so viel verdienen, wo du aber etwas mega gut machst. Und das ist etwas, was ich im Moment feststelle, in mir selber, wie ich selber den Glaubenssatz irgendwo habe oder gehabt habe, und wie sich das ändert. Und wie ich einfach muss sagen, eben wenn ich mir das, eigentlich ist das so ein dummes, falsches Denken, meiner Meinung nach. Aber das ist so das Learning von mir, mit in dem, wo ich jetzt einmal auf der anderen Seite bin und das gemerkt habe. Und ich merke auch, eben, wir lassen die letzte Frage sonst aus. Es ist eigentlich schon das meiste wie ein bisschen beantwortet, glaube ich. Im Grundsatz hat es nicht viel ganz Neues drin, was wir jetzt noch nicht beantwortet haben und somit nicht nochmal zurückgehen. Aber im Allgemeinen merke ich das auch mit eben, es ist mega geil, wir haben jetzt 4.500 Franken zusammen. Das ist ein super Betrag, ich bin mega dankbar für das. Aber es reicht noch, und darum ist so die Frage, wie geht es weiter? Und ich merke einfach, es sind so viele Leute, wo es braucht so viel mehr Initiativen, dass die Leute auch Kleinbeträge spenden, eben 10 Franken, 20 Franken, 50 Franken. Logisch, die können, hey, 1.000 nehmen wir gerne, wir nehmen auch gerne 10.000 Franken. Aber das ist so krass, wie viel Überzeugungsarbeit es braucht, wo ich mega auf die Welt gekommen bin. Ich hätte es mir einfacher vorgestellt. Ich bin ganz ehrlich, ich habe auch schon einen Post gemacht darüber. Aber es ist wirklich auch so, darum frage ich, wie geht es weiter? Ursprünglicher Plan wäre, dass das in 5 Tagen fertig wäre und wir in 5 Tagen den Lastwagen haben. Ich sehe das niemals realistisch. Eventuell passiert es.
Einer wollte jetzt sofort gerade die 31.000 zur Verfügung stellen.
Ja, voll. Aber ich möchte das Projekt umsetzen. Ich finde es so cool. Ich möchte nicht irgendwie jetzt aufgeben und sagen, dann spenden wir das Geld halt einfach sonst für euch in normalen Projekten. Sondern ich finde genau das Projekt richtig cool. Und darum werden wir es jetzt mal verlängern, bis Ende Jahr sicher. Schauen dann, wo stehen wir. Die Hoffnung ist, dass es viel, viel, viel früher schon voll ist. Aber ich möchte eigentlich wirklich einfach, ich möchte das durchziehen. Ich möchte den Lastwagen können spenden, für den Lastwagen können vollbringen. Und ja, das ist eigentlich so noch ein bisschen, wie geht es weiter? Und jetzt nochmal der letzte Call to Action. Oder was hast du noch? Was willst du noch sagen?
Ja, ich habe nur noch eine ganz kleine Geschichte für euch. Einfach zum zeigen, wir sind eine Organisation, wir sind jetzt unterdessen 64 Leute global. Das mag gross, das mag klein sein. Unsere Lösungen, wir werden selber nie die Welt komplett von Plastik können befreien, aber wir reissen uns den A auf, um so viel Impact wie möglich können bringen. Und dazu habe ich euch eine kleine Geschichte mitgebracht, und zwar die Geschichte vom Kolibri. Und die Geschichte vom Kolibri geht wie folgt. Ihr könnt euch vorstellen, in einem wunderschönen Dschungel gibt es leider einen riesigen Waldbrand. Und alle Tiere versammeln sich am Teich, weil sie wissen, dass sie dort sicher sind. Elefanten, Giraffen, Bisons und so weiter sind alle laut am Krächzen, weil ihr wunderschönes Zuhause leider am Abbrennen ist. Niemand macht etwas. Aber ein kleiner Kolibri nimmt ein Tröpfchen vom Teich und fliegt zum Feuer und lässt es fallen und hin und her und hin und her. Und irgendwann fängt der Elefant und der Giraffe voll an zu lachen und sagt: Kolibri, was hast du eigentlich das Gefühl, was du erreichst? Du erreichst einfach gar nichts. Der Kolibri lässt gerade sein Tröpfchen fallen, schaut links über und sagt: Hey, ich leiste meinen Beitrag und wenn ihr euren Beitrag leistet, dann schaffen wir es gemeinsam. Und dann ist der Elefant gekommen mit dem langen Rüssel, der Giraffe mit dem langen Hals und alle haben mitgeholfen und sie haben es effektiv geschafft, den ganzen Waldbrand zu stoppen und haben wieder können ihr schönes Zuhause zurückgehen. Und mein Call to Action ist: Sind ein Kolibri, sind ein Elefant, sind ein Giraffe, macht das, was in den Möglichkeiten steht, sei es mit uns, sei es mit anderen, einfach für eine positive Welt.
100%ig. Ihr seid ein Kolibri mit Beifood wie Plastik. Ich bin ein Kolibri-Baby, wo es gerade geschlüpft ist mit meinem Podcast. Nein, eben, es geht ja auch nicht darum, ich möchte nicht nachher alles, was ich in Zukunft muss machen, jetzt mich müssen verpflichten, das muss alles nachher nur für einen guten Zweck sein und so. Das ist gar nicht mein Anspruch, sondern hey, und ich erwarte das auch von gar niemandem, der da spendet. Hey, lebe doch ein Leben weiter, aber vielleicht ein Teil von dem, wo ihr könnt, eben, wo euch das Leben nicht negativ beeinflusst, helft uns da mit und noch so ein bisschen Dings von mir auch, eben, wir freuen uns wirklich über jeden Franken, der gespendet wird. Ihr könnt mit Twin zahlen, alles. Es ist wirklich mega einfach. Klickt einfach auf den Link in den Shownotes. Und wenn ihr so etwas habt, hey, ja, kümmert euch darum. Leset mal, was die machen. Und vertraut nicht ganz blind. Aber suchen nicht nur das Haar in der Suppe, sondern schaut auf die positiven Sachen, die verändert werden. Und dann tut es einfach auch gut, mal etwas zu machen. Und keine Ahnung, ob wir jetzt mit dieser Folge jemanden können überzeugen können. Schreibt mir es, wie ihr es gefunden habt, ganz ehrlich und direkt. Wir wollen wirklich einfach mal das aufkommen oder aufnehmen, wo an Feedbacks gekommen ist. Und gebt mir Feedback, wie es war. schickt das weiter, schickt den Spendenlink weiter und natürlich spendet das, was euch das Leben nicht negativ beeinflusst. Würde mich mega freuen. Danke, Khalil, für deine Zeit, für deine Offenheit, für deine Ehrlichkeit, auch auf die teilweise ein bisschen heiklen Fragen einzugehen und wirklich darüber zu reden. Und hey, bis gleich.
Danke dir.
Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao, Nico.
Das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deis-ding.ch wirst gehen und dich dort in meinen Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dein Ding Podcast. In dem Sinn, alles Gute und bis dann, dein Nico.